Ich freue mich immer zu predigen. Ich freue mich, Zeit mit euch zu nehmen. Heute habe ich die Predigt genannt, Geh hinauf. Ihr werdet noch verstehen, warum das so, warum ich es so genannt habe, aber es geht im Grunde um Entscheidungen. Es geht darum, dass Entscheidungen immer Konsequenzen haben und dass man bei Gott oder generell nicht bei Entscheidungen, die vielleicht schlecht waren, stehen bleiben muss, sondern dass es weitergehen kann. Und unter allem, so ein Unterstrich, ist mir wichtig, dass wir uns bewusst machen, und das sagen wir immer wieder auch hier in der Gemeinde, dass wir nächste Schritte gehen, dass wir einfach konkret weitergehen, nächste Schritte gehen. Und dafür muss man erstmal wissen, ja, was ist mein nächster Schritt? Und wenn man dann weiß, was ist mein nächster Schritt, braucht man den Mut, auch zu gehen. Und das ist gar nicht so leicht, wie das oftmals klingt, aber ich will uns Mut machen, weil ich glaube, dass Gott das nicht nur fordert, sondern dass er es segnet. Und wer wünscht sich nicht Segen? Ich möchte einsteigen mit einer Geschichte, oder auch soll es gehen um eine Geschichte, die steht in 2. Samuel Kapitel 24. Und bevor wir diesen Text lesen, muss ich euch so ein bisschen den Hintergrund aufreißen, damit ihr versteht, um was es da geht. Es geht um einen Mann namens David. David war König vom Volk Israel. Und David war ein Mann, der so im Großen und Ganzen eigentlich ein guter König war, aber der öfters auch falsche Entscheidungen traf. Und falsche Entscheidungen haben Konsequenzen. Das ist einfach so. Das ist auch egal, ob du jetzt an Gott glaubst oder ob du König David kennst oder nicht. Entscheidungen haben Konsequenzen. Gute Entscheidungen haben logischerweise gute Konsequenzen. Schlechte Entscheidungen haben schlechte Konsequenzen. Das ist eine Tatsache. Und in der Bibel sehen wir, dass Gott mit seinem Volk oder mit den Menschen, die an ihn glauben, arbeitet. Und auch er sagt, hey, ich bin konsequent und gute Entscheidungen möchte ich mittragen, mit segnen. Schlechte Entscheidungen, da muss es Konsequenzen geben. Das fällt uns immer ein bisschen schwer. Also viele, die ich kenne, die sagen, ah, das ist mir irgendwie, das, also dass Gott irgendwie auch konsequent da vielleicht auch mal eine Strafe verhängt oder so. Wir hätten gern einen Gott, der immer liebend, immer gnädig, immer gut ist. Aber gleichzeitig, wenn ich da länger drüber nachdenke, merke ich, das ist etwas, was wir so in unserem Alltag auch gar nicht wollten. Denn als Beispiel Eltern. Wenn Eltern immer nur liebend, rücksichtsvoll, gnädig wären und immer sagen, dann komm, ist egal. Nee, du darfst heute nicht. Ist okay. Ist heute keine Süßigkeiten vor mir. Ja, komm, ist trotzdem. So, also wenn Eltern zwar Regeln aufstellen oder irgendwie eine Vorstellung haben, wie ein Kind gut durch die Kindheit kommt, was vielleicht für das Kind gut oder nicht gut wäre, dann bringt es natürlich nur was, wenn die Eltern auch konsequent danach handeln. Und wenn Eltern im Grunde einem Kind alles durchgehen lassen, nie Grenzen ziehen, nie auch mal bestrafen, wenn ein Kind falsche Entscheidungen trifft, ja, wie soll denn das Kind lernen, dass schlechte Entscheidungen Konsequenzen haben? Das Kind mit 18 irgendwie dann oder ne, auf die harte Realität treffen, vielleicht wahrscheinlich schon früher, aber da kommt man in die Schule, da gibt es für schlechte Leistungen schlechte Noten. Das ist einfach so. Und dann in der Arbeitswelt spätestens oder in Beziehungen dann muss dieses Kind merken, ja, schlechte Entscheidungen haben schlechte Konsequenzen. Gute Entscheidungen haben gute Konsequenzen. Und das ist eigentlich die Aufgabe der Eltern, am Kind schon genau diesen Umstand beizubringen. Von dem her, so sehr man auch als Eltern das Kind liebt und ihm nicht irgendwie auch mal Strafe oder auch androhen möchte oder auch mal durchziehen muss, sagen, so, ich habe gesagt Nein und mein Nein steht und du hörst nicht, dann musst du auch eine Konsequenz erfahren. Das macht man nicht gerne, aber man muss es tun, um dem Kind auch einen gesunden Rahmen zu geben, ihm beizubringen, wie das Leben funktioniert und auch in der Sicht schon ein paar Tage, Jahre voraus zu wissen, dass es diesem Kind helfen wird im Leben. Und ich glaube, genauso ist auch Gott mit uns unterwegs. Nur, dass wir natürlich, genau wie so vielleicht so ein kleines Kind, immer nur das sehen, was gerade vor uns ist. Und wenn ein Kind eine Süßigkeit sieht und sagt, das hätte ich jetzt gerne, dann willst du es und da gibt es nichts anderes. Aber als Eltern weiß man ja, es gibt gleich Mittagessen und wenn du dich nur von Süßem ernährst, das tut dir auf Dauer nicht gut. Und so weiß auch Gott, was für uns langfristig gut ist. Und Gott gibt uns in der Bibel ganz klare Regeln oder auch Prinzipien und sagt, wenn ihr diese Prinzipien einhaltet, wird es euch gut gehen. Wenn ihr diese Prinzipien nicht einhaltet, wird es euch nicht gut gehen. Und dann müssen wir auch damit leben, dass manchmal in der Konsequenz auch eine Strafe gibt. Das mal vorneweg. David, wieder zurück zu unserer Person. David, König David, wie gesagt, hat schlechte Entscheidungen getroffen. Eine Geschichte, die ich ganz kurz nur aufreiße. Er ist eigentlich schon verheiratet, zieht aber auf dem Nachbardach eine hübsche andere Frau, die ebenfalls verheiratet ist. Und das ist ihm aber so ein bisschen egal. Er denkt sich, gut sieht sie aus, will ich haben. Kurzum, die zwei landen in der Kiste. Einige Zeit später geht die junge Dame, sie heißt Bathseba, in die Apotheke, holt sich einen Schwangerschaftstest und findet raus, oha, ich bekomme ein Kind. Also es gab keine Schwangerschaftstests, aber irgendwie hat es dann doch gemerkt, dass der Bauch wächst. Und wie es halt so ist, ne, man verschlimmbessert dann die Dinge noch. Das ist wie wenn man, ich habe erst gestern gestrichen und dann kommt ein Kleckser auf den Boden. Man denkt so, komm, mache ich kurz weg. Und wenn man dann wischt, macht man das Ganze nur noch größer und es wird immer schlimmer. Und so war es auch bei David. Er dachte sich, oh, ich habe schon hier im Grunde Ehebruch begangen, einem anderen seine Frau, also hier so mehr berührt, als ich sollte. Und wie mache ich das wieder gut? Und er hat dann letzten Endes gedacht, wenn es den Mann nicht mehr gibt, ist das Problem aus der Welt. Also hat er mehr oder weniger den Mann dieser Frau entsorgen lassen, umbringen lassen, ganz konkret. Und es damit verbessern wollen, aber es wurde nur noch schlimmer. Und das Ganze ist natürlich auch Gott nicht entgangen. Und Gott sagt, so geht es nicht. Und in der damaligen Zeit, des Alten Testaments, war es so, dass Gott oft auch Boten hatte, die er geschickt hat und gesagt, so, in meinem Auftrag rede zu dem und sag ihm mal, so geht's nicht. Und so macht es Gott auch. Also er schickt einen Propheten dorthin zu David und sagt, David, das geht nicht. Ehebruch und Mord auf keinen Fall. Und David wird bestraft. Das ist in aller Kürze. Und es geht weiter. Man würde jetzt denken, ja klar, David hat daraus gelernt, aber er begeht wieder einen Fehler, wieder eine falsche Entscheidung, die wir manchmal vielleicht, wenn man die Bibel liest, überliest. Aber ich habe mich mit einem Juden unterhalten und der Jude meinte, das fand ich interessant, im jüdischen Denken ist das, was David jetzt macht, noch schlimmer als es davor. Denn David beschließt, seine Soldaten zu zählen. Da denkt man erstmal, wo ist denn das Problem? Der ist König, der muss ja wissen, wie groß sein Heer ist. Er muss ja wohl zählen, wie viele Leute er da, wie viele Streitwagen, wie viele Schwerter und so weiter in seinem Kriegsarsenal sind, damit er weiß, wie es aussieht. Man muss dazu aber wissen, dass das Volk Israel, also das Volk, von dem David König war, ganz stark schon von Gott erlebt hat, dass Gott für dieses Volk kämpft. Dieses Volk war in einer schwierigen Lage, war in Ägypten in einer Sklaverei, war in einer unterdrückten Herrschaft, war wirklich erniedrigt und Gott hat dieses Land, dieses Volk befreit, hat auf richtig abgefahrene Weise Kriegsheere besiegt, nur damit dieses Volk frei wird. Und hat dieses Volk immer wieder begleitet und sagt auch nicht nur dem Volk, sondern auch ganz explizit König David, ich bin bei dir, ich beschütze dich, wenn ihr irgendwas braucht, gebt mir Bescheid, ich möchte, dass ihr mir vertraut. Ja, und in der Bibel liest man das auch und es wusste David auch, Gott konnte mit 300 Männern 50.000 Mann her besiegen. Gar kein Problem. Ja. Für Gott ist nichts unmöglich. Der braucht noch nicht mal eine Person, um irgendwie in der Welt was zu bewegen. Also für Gott spielt es gar keine Rolle, wie viele Soldaten dieses Volk jetzt hat. Gott ist Gott. Und Gott sagt, hey, ihr habt es immer gesehen, wenn ihr nur einmal zurückschaut, wie ich mit euch durchs Leben gegangen bin, hey, ich bin der beste Soldat, den ihr haben könnt. Ihr braucht niemand außer mir, vertraut mir. Wenn David jetzt also sagt, ich will mal meine Männer zählen, ich gebe es mal in Auftrag, führt mal diese Kriegszählung durch, sagt er in anderen Worten Gott ins Gesicht, ich vertraue dir nicht. Ja? Und das ist ein starkes Stück. Aber im Grunde kennen wir das. Also ich kenne das auch von mir. Jedes Mal, wenn ich im Grunde mehr auf mich vertraue, mehr auf das vertraue, was ich selbst kann oder habe, anstatt auf das vertrauen, was Gott ist oder kann, ist es eigentlich eine schlechte Entscheidung. Denn Gott sagt uns in der Bibel ganz konkret, hey, mir ist nichts unmöglich. Mit mir kannst du über Mauern springen, bildlich ausgedrückt. Mit mir gibt es keine Grenzen. Mit mir ist nichts unmöglich. Vertraue mir. Gott hat größere und bessere Pläne für unser Leben, als wir sie haben. Und oft sehen wir aber mit unserer beschränkten Sicht eben nur das, was wir halt gerade sehen wollen vielleicht oder was direkt vor uns ist. Und Gott sieht aber das Gesamtbild. Und deshalb sagen wir oder ich auch öfters mal, Gott, ich vertraue dir nicht. Und jede schlechte Entscheidung in meinem Leben lässt sich fast immer darauf zurückzuführen, dass ich nicht genug Vertrauen in Gott habe. Also so geht es mir. Ich vertraue ihm nicht mit meiner Beziehung, ich vertraue ihm nicht mit meinen Finanzen, ich vertraue ihm nicht mit meinem Leben. Und meistens wird es dann schlecht. David hat er auch einen guten Freund, dieser König David hat einen guten Freund, der eben versucht dazu zu reden, sagen, hey, keine gute Entscheidung, mach das nicht. Aber ihr wisst vielleicht selber, wie das ist, wenn man versucht, einen Freund von einer dummen Idee abzubringen, das ist manchmal einfach nicht möglich. Da muss man ab einem gewissen Punkt auch sagen, gut, dann Junge, was soll man machen? Und so kommt es, wie es kommen musste. David zählt seine Soldaten. Wie gesagt, was an sich ja nicht besonders wild ist, aber das, was es ausdrückt, ist sehr krass. Vor allem nach dem, was man erlebt hat. Und das kann man sich auch selber vorstellen. Stellt euch vor, ihr habt einen extrem guten Freund, ihr habt extrem viel durchgemacht. Und auf einmal, obwohl ihr voneinander wisst, ihr könnt 100% aufeinander bauen, jeder wird für den anderen sterben, sagt der eine Freund, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich auf dich zählen kann. Dann denkst du dir, unser ganzes Leben, was? Wo kommt das jetzt einfach mal her? Aber so sind wir Menschen manchmal. Und genauso kommt es dazu, dass David eben das ausdrückt. Und Gott schickt einen Mann als Prophet wieder, und um David zu sagen, so geht's nicht. Und was du tust, ist falsch und schlechte Entscheidungen müssen Konsequenzen haben. Also kommt dieser Prophet, der heißt in dem Fall Gad, G-A-D, und geht hin zu David und sagt ihm, Gott sagt zu dir, du hast eine schlechte Entscheidung getroffen und das hat Konsequenzen. Sünde hat immer Konsequenzen übrigens. Sünde sind Dinge, die wir tun, die uns von Gott trennen oder distanzieren. Und Sünde hat immer Konsequenzen. Und wenn wir beten, Gott, vergib uns unsere Schuld, dann bitten wir eigentlich, habe ich mir so überlegt, im Grunde auch irgendwo, lass uns unsere Fehler, unsere Schuld, unsere Sünde keine Konsequenzen haben. Und vieles von dem im Leben, was wir haben, sind Konsequenzen dessen, was wir tun. Aber wenn du dieses Prinzip hast, dass schlechte Entscheidungen auch Konsequenzen haben, dass Sünde immer eine Konsequenz haben muss, dann geht es irgendwie nicht. Es sei denn, jemand anders nimmt die Konsequenz für dich auf. Und genau das hat Jesus für uns getan. Sünde fordert jemand, fordert ein Opfer. Und dieses Opfer hat Jesus für uns getan. Deshalb können wir heute beten, vergib mir meine Schuld. Deshalb vergib mir, was ich falsch getan habe. Zu der Zeit, damals, gab es Jesus aber noch nicht, sondern Gott hat direkt mit den Menschen ausgehandelt, was sie opfern müssen, oder hat ihnen gesagt, du hast dich falsch entschieden, es gibt eine Konsequenz. Und das Verrückte ist hier, dass Gott sogar großzügigerweise, wie man es nimmt, durch diesen Propheten zu David sagen lässt, die Soldaten zu zählen war falsch und es gibt eine Strafe, aber du darfst ja aussuchen, welche. Entweder ich lasse eine Hungersnot übers Land kommen, oder zweitens, du musst fliehen vor deinen Feinden, oder drittens, die Pest bricht aus. Also das ist schwierig, da zu entscheiden, denke ich mir. Aber David, also ich hätte anders entschieden. David sagt, fliehen vor meinen Feinden will ich auf keinen Fall. Da geht es irgendwie um Respekt oder um Ansehen. Und er sagt, ob jetzt Hungersnot oder Pest, ist mir keine Ahnung, kann ich mich nicht entscheiden, entscheide du. Und Gott lässt dann letztendlich zu, dass die Pest ausbricht. Und es sterben 70.000 Menschen. Richtig, richtig krass. Und man liest es und denkt, das ist, ey, David, alles nur, weil du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Und du hättest dich sogar auch anders entscheiden können, aber du entscheidest dich letzten Endes mehr oder weniger für die Pest. Und die Bibel schreibt, dass quasi der Engel Gottes, der dieses Gericht ausführen muss, durch das Land zieht und dann nach Jerusalem kommt. Und als er diese Stadt sieht, Jerusalem, und dabei ist so so die Pest zu bringen, dass sagt Gott, stopp, es reicht jetzt, ich kann selber nicht mehr sehen. Also, und Gott stoppte diese Rache auf dem Hügel in Jerusalem, weil es ihm leid tut, weil letzten Endes er doch gnädig ist, weil er vielleicht auch ein bisschen wie so Eltern, die durchziehen müssen, was sie angedroht haben und gleichzeitig, indem sie es tun, schon innerlich merken, oh, ich liebe dieses Kind doch so sehr, ich will das eigentlich gar nicht, aber ich muss. Und so ein bisschen, wenn man seinen Prinzipien treu bleiben will, die ja gut sind, dann kommt man in so Situationen, so geht es, glaube ich, auch Gott hier. Gott ist konsequent, aber ist auch gnädig. Und das sind eigentlich zwei Dinge, die sich nicht vereinen lassen oftmals. Und so kommt es, dass Gott hier an der Stelle auf dem Hügel in Jerusalem sagt, genug mit der Konsequenz, genug mit dieser Aktion. Ich fand es irgendwie ein interessantes Bild, eine Symbolik, die mich irgendwie begeistert hat. Ich war erst in Israel vor einiger Zeit und war auch dort an diesem Ort, wo der Hügel ist, wo Jesus für uns gestorben ist. Also davon ist heute nicht mehr so viel zu sehen, aber ich fand es verrückt, weil mit Jesus auch Stopp gesagt wurde zu dem, dass Sünde Konsequenzen hat, indem dass wir selber das Opfer bringen müssen, sondern auf dem Hügel in Jerusalem ist Jesus als Opfer stellvertretend für uns gestorben. Das fand ich irgendwie eine Symbolik, die krass ist. Und ist etwas, was in Israel einem wirklich deutlich wird, dass viel auch symbolisch noch in dem steckt, was da passiert in der Bibel, das man vielleicht so auf den ersten Eindruck gar nicht merkt. Aber David hat die schlechte Entscheidung getroffen und das war die Konsequenz. Und ich möchte über Folgendes mit euch nachdenken. Denkt ihr, David hatte eine schwere Zeit in seinem Leben aufgrund seiner Entscheidung? Mit Sicherheit. Denkt ihr, David war ordentlich verwirrt aufgrund seiner Entscheidung? Ich glaube schon. Denkt ihr, David war frustriert aufgrund seiner Entscheidung? Ich glaube schon. Und ich glaube, wenn David die Chance gehabt hätte, hätte er sich rückwirkend anders entschieden. Er hätte sich gewünscht, er hätte sich anders entscheiden können. Und ich finde, oder ich glaube, dass es uns manchmal genauso geht, dass wir Entscheidungen im Leben treffen, wo wir uns im Nachhinein wünschen, ich hätte es anders gemacht. Wo ich verwirrt bin, frustriert bin, wo ich es schwer habe und wo ich denke, ich wünschte, ich hätte es anders gemacht. Und das Gute ist, und das ist auch die Botschaft, es muss nicht so bleiben. Es muss nicht so bleiben. Und genau jetzt steigen wir an dieser Geschichte ein. Denn jetzt geht es weiter mit David und wir sehen, was aus diesem David, wie ich es jetzt dargestellt habe, schlimmen Finger, der lauter Entscheidungen trifft, die katastrophal nicht nur für ihn, sondern für sein ganzes Volk ausgegangen sind, wie es mit dem jetzt weitergeht. Und es geht wieder damit los, dass Gott durch seinen Propheten Gad zu David spricht. Also, und Gad, dieser Prophet, kam zu David an jedem Tag und sagte zu ihm, geh hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Araunas des Jebusiters. Kurz zur Erklärung, eine Tenne ist im Grunde eine Scheune, einfach ausgedrückt. Arauna, so heißt der Kerl, dem die Scheune gehört, und der ist von dem Stamm der Jebusiter. Also in anderen Worten sagt Gott durch diesen Propheten zu David, pass auf David, geh hin zu der Scheune von diesem Arauna und bau mir dort ein Altar. Geh hinauf. Eine ganz konkrete Anweisung, ganz konkreter nächsten Schritt. Und jetzt, wie immer im Leben, wenn wir genau wissen, was als nächstes dran ist, oder wenn wir wissen, das wäre jetzt eigentlich, das, ich habe den Eindruck, das ist richtig, das soll ich machen, hat man zwei Möglichkeiten, man tut's oder man tut's nicht. Eigentlich erstaunlich jetzt, denn tatsächlich, David tut's. So ging David hinauf nach dem Wort Gads, so wie der Herr es geboten hatte. Also, hier merken wir, es geht schon mal los, dass David eine richtige Entscheidung trifft, dass er tut, von dem er weiß, Gott wünscht sich das und es ist richtig. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit jetzt, aber ich glaube, es beginnt mit kleinen Schritten. Es ist eher selten, dass wir Riesenschritte machen, sondern das Leben besteht eher aus vielen kleinen. Und wenn die in die richtige Richtung gehen, kommt man auch am Ziel an. So. David geht los. Also das ist etwas, was wichtig ist und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir auch von lernen können. Wenn dieses geh hinauf oder in anderen Worten steh auf oder mal ganz runtergebrochen bewegt deinen Arsch. Weil manchmal müssen wir das so genau hören, dass wir wirklich in Bewegung kommen, dass wir endlich losziehen, dass wir wie bei David endlich hinter uns lassen, was war und nach vorne schauen. Und das Faszinierende finde ich auch, ab dem Zeitpunkt, das was war, wird nicht mehr zur Sprache gebracht. Also alles, was ich euch gerade erzählt hatte, was an schlechten Dingen lief, das war schlecht, es gab eine Konsequenz und dann war es abgehakt. Das finde ich sehr wichtig, denn Gott wird dich nicht mehr auf deine Vergangenheit ansprechen, wenn das Ding abgehakt ist. Und so ist es auch beim David. David hat immer, hat jetzt wieder die Chance, sich neu zu entscheiden, wie mache ich weiter. Was war, war, können wir nicht ändern, war auch nicht gut, aber wie geht es weiter? Und das finde ich auch schön, dass uns, wenn uns einer auf unsere Vergangenheit durch schlechte Gedanken oder so anspricht, dann ist es eher der Teufel, aber Gott lässt die Dinge dann auch gut sein, vor allem, wenn es für schlechte Dinge auch eine Konsequenz gab. Und er wird dir die Geschichte, deine schlechten Entscheidungen auch nicht mehr vorhalten. Und genauso ist beim David. Und Gott sagt, neue Chance zu tun, was ich glaube, was gut für dich ist, was ich mir wünsche, was ich von dir fordere. Geh hinauf, baue mir einen Altar und David geht hinauf. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir aufstehen und den nächsten Schritt gehen. Ganz konkret. Dass wir nicht in der Vergangenheit festhängen, sondern dass wir aufstehen, losziehen und tun, was Gott sich wünscht. Um das zu schaffen, um mehr zu dem zu werden, was Gott in uns sieht und zu erleben, was Gott für uns bereithält, müssen wir unseren nächsten Schritt gehen. Und das Geniale ist, dass wir damit nicht alleine sind, sondern dass Gott in uns wirkt. Gott sagt uns ganz konkret, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich mehr erreichen, als wir je bitten oder nur hoffen können. Das heißt, du hast, was es braucht, mit Gottes Hilfe, um den nächsten Schritt zu gehen. Also David geht hinauf. Und ich weiß jetzt nicht, wo dein nächster Schritt ist, wo du vielleicht jetzt bei dir irgendwie das Klingeln im Ohr hörst oder vielleicht weißt du es auch nicht, aber wenn du irgendwie jetzt gerade konkret überlegst, wo ist mein nächster Schritt, was wäre für mich dran, was weiß ich eigentlich, was gut und richtig ist, was Gott vielleicht auch von mir möchte, worüber er sich auf jeden Fall freuen würde, tu es. Ich weiß nicht, was es ist, wenn du kämpfst mit der Überlegung, ich sollte mich vielleicht taufen lassen, geh deinen nächsten Schritt. Wenn du überlegst, überhaupt mal anzufangen, mit Jesus eine Beziehung zu beginnen, tu es. Geh deinen nächsten Schritt, egal gegen was du kämpfst, gegen schlechte Gedanken, gegen Depressionen, gegen Dinge, die dich halten, gegen Süchte, gegen Zwänge, egal was es ist, geh es an, mach dich frei, geh deinen nächsten Schritt. Und es wird gesegnet. Das sehen wir jetzt auch in der Geschichte, wir lesen weiter in 2. Samuel Kapitel 24. Vers 20, und da heißt es, als Arauna, das ist der, dem die Scheune gehört, wir erinnern uns, aufblickte, da sah er den König mit seinen Knechten zu ihm herüberkommen. Da habe ich mich beim Lesen kurz gefragt, ja, woher wusste er jetzt sofort, dass es der König ist, aber ich gehe mal stark davon aus, erstens sah der so ein bisschen wie ein König aus und zweitens kam der nicht alleine, sondern mit seinen 50 Bodyguards oder mit seinen 20 Pferden oder keine Ahnung, wie so ein König damals unterwegs war. Von dem her, ähnlich wie bei euch, wenn die Angela Merkel mit einem fetten Mercedes-Kolonne vor die Tür fährt und sagt, grüß euch, wo geht's denn hier zum Edeka oder so, da würdet ihr auch erstmal sagen, hallo Angela. Ähnlich ist es hier, da ging Arauna hinaus, verneigte sich vor dem König mit dem Angesicht zur Erde, also so hat man das damals gemacht, und Arauna sprach, warum kommt mein Herr und König zu seinem Knecht, also warum kommst du zu mir? Und, ja, warum? David will ja jetzt irgendwie hier so einen Altar bauen, also geht das Gespräch weiter. David erklärt ihm jetzt, ich bin gekommen, um die Tenne, also diese Scheune von dir zu kaufen und um dem Herrn einen Altar zu bauen, damit die Plage von dem Volk abgewandt wird. Da sprach Arauna zu David, mein Herr und König, nehme sie und opfere, was ihm gefällt. Siehe, hier sind Rinder zum Brandopfer, die Dreschwagen aber und das Geschirr der Rinder mögen als Brennholz dienen. Dies alles, o König, schenkt Arauna dem König. Und Arauna sprach zum König, der Herr, dein Gott, sei dir gnädig. Also ich glaube, er macht das einzig Richtige, wenn der König kommt mit seiner Kolonne und sagt, also diese Scheune, die hätte ich gerne, um dann Altar zu bauen. Ich weiß nicht, ob dann ob was ein großes Gelände war und er hat die davor gebaut oder wie genau das dann da aussah, aber ich brauche hier deinen Garten, deinen Schrebergarten und hier will ich einen Altar hinbauen. Dann ist das einzige Richtige, was du als kleiner Mann tust, zu sagen, okay, kannst du alles haben. Man weiß ja nicht so recht, wie der dann reagiert. Und es wäre jetzt super leicht für David zu sagen, okay, machen wir so, Dankeschön und tschüss. Diese Scheune gehört jetzt mir. Das wäre richtig leicht, aber die Frage ist, wäre das richtig? Wäre es richtig? Und ich glaube, nein. Nicht nur ich, Gott ist der gleichen Meinung. Es wäre schön, also und Arauna gibt sie mir mehr oder weniger aus freien Stücken, man weiß es nicht so genau, ob der auch ein bisschen Angst hatte vor dem König oder ob er einfach sagt, nee, ich will ihn wirklich unterstützen. Aber ein König, dem das halbe Königreich gehört, den muss man nicht unterstützen. Also von dem her wäre es sehr, sehr einfach, als König David zu sagen, Dankeschön, nehme ich gerne, aber es wäre nicht richtig. Und das ist auch etwas, wo ich dachte, so geht es uns oft auch. Wir haben ganz oft im Leben die Entscheidung zwischen zwei Dingen, dem einfachen Weg oder dem richtigen. Also es ist selten, dass der richtige Weg der einfache ist, sondern es ist eher so, ich kann jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel in der Schule beschummeln und vielleicht eine bisschen bessere Note kriegen oder ich kann lernen und mir mit ehrlichem Fleiß meine Note verdienen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber für die Schüler unter uns ist es knallharte Realität. Und übertragen gibt es in jedem Leben, in jeder Situation. Jeder von euch kennt Dinge, egal auf der Arbeit, ob es darüber geht, wie man mit dem Chef redet, wie man Dinge vorstellt, wie man sich gibt. Immer diese Entscheidung, mache ich, was am einfachsten ist und komme vielleicht damit durch, hoffe ich zumindest, oder tue ich, was richtig ist, was aber manchmal vielleicht auch ja, nicht den, was halt schwieriger ist, was mehr anstrengend bedeutet, was vielleicht auch verpönt ist. Manchmal ist ja auch, hat er sogar hat man das Gefühl, wenn man versucht, Dinge richtig zu machen, dass man als übergenau oder als besser darstellen will oder wer auch immer das wahrgenommen wird, aber diese zwei Entscheidungen gibt es. Also, und genau diese Entscheidung muss David jetzt treffen. Was mache ich? Sage ich ja, Dankeschön, deine Scheune nehme ich gerne oder sage ich nicht richtig. Und er muss dieser Versuchung widerstehen. Für jeden Menschen, glaube ich, nicht nur für Christen, ist eine große Versuchung zumindest, entweder zu tun, was einfach oder was richtig ist. Und David entscheidet sich wie, das schauen wir nämlich gleich weiter, denn bis hierhin hat sich David eigentlich eher immer für das Einfache entschieden. So, ja, David hat sich entschieden, für die Frau, die er da drüben gesehen hat, die sich einfach zu nehmen. War das richtig? Nee, aber es war einfach das, was ihm jetzt gerade so wonach war. Ja, es ist uns im Leben immer so. Es ist einfacher, vor komplizierten Beziehungen davonzulaufen, als sie anzugehen. Es ist einfacher, schlechte Gewohnheiten beizubehalten, als um Hilfe zu fragen und dran zu arbeiten. Es ist einfacher, so weiter zu leben, wie man es bisher schon tut, als was zu verändern. Es ist einfacher, das Leichte zu tun, als das Richtige. Und ich wünsche uns, dass wir alle es schaffen, uns das hervorzunehmen und auch umzusetzen, zu sagen, ich will das tun, was richtig ist, nicht was einfach ist. So, wie entscheidet sich David? David sagt aber zu Arauna nicht so, sondern ich will es dir abkaufen, gemäß seinem Wert, denn ich will dem Herrn, meinem Gott, kein Brandopfer darbringen, das mich nichts kostet. David sagt ganz klar, ich möchte Gott nichts schenken, was mich selber auch nichts gekostet hat. Ich möchte Gott nicht das geben, was mir im Grunde selber nichts wert ist. Sondern ich möchte Gott mein Bestes geben. Ich möchte das geben, was Gott zusteht. Ich möchte die richtige Entscheidung treffen. Das ist etwas, was mich super beeindruckt hat, dass David hier so integer und konsequent handelt, weil man es in seinem Leben jetzt nicht so deutlich sehen konnte. Und ich glaube, dass diese Entscheidung von David extrem viel verändert. Das werde ich euch gleich auch zeigen. Aber das ändert sehr viel. Denn, weil sich David entscheidet, sich hier anders zu handeln, als es bisher oft getan hat, das Richtige zu tun. Und ich habe gemerkt, also er hätte ja locker an diesem Geld festhalten können, was er da hätte jetzt, was er jetzt bezahlen muss, aber ganz oft ist es so im Leben, dass wir auch vor der Entscheidung stehen, woran hängen wir? Hängen wir an dem, was gut und richtig ist, was Gott möchte? Hängen wir an Gott oder hängen wir an anderen Dingen im Leben? Und ich glaube, dass man das nicht so vereinen kann. Je mehr man an Gott hängt, desto mehr muss man andere Dinge vielleicht loslassen. Ja, egal, ob es jetzt hier ein gewisser Betrag X ist für dieses Grundstück oder diese Scheune oder ob es andere Dinge sind. Und je mehr ich mich an meinem Geld hänge oder an anderen Dingen in meinem Leben, desto weniger kann ich Gott geben. Deshalb habe ich es mal so formuliert, Menschen, die Gott am meisten geben, hängen am wenigsten an anderen Dingen in ihrem Leben. Soll sich reimen, Menschen, die Gott am meisten geben, hängen am wenigsten an anderen Dingen in ihrem Leben. Ihr versteht, was ich euch sagen will. Wenn du möchtest, dass Gott für dich was bereithält, musst du lernen, loszulassen, was dich hält. Es gibt Dinge, die uns zurückhalten. Vielleicht so ganz nervige Eigenschaften wie Ärger und Wut über jemanden. Vielleicht auch verschiedene Süchte oder Angewohnheiten. Egal, was dich hält. Es gibt Dinge in deinem Leben, die verhindern, dass du Gott näher kommen kannst. Ganz praktisch. Ich weiß nicht was, aber ich weiß, bei mir ist es so. Es gibt Dinge, die in meinem Leben, die ich tue, die helfen mir dabei, Gott näher zu kommen. Es gibt Dinge in meinem Leben, die ich tue, die mir nicht dabei helfen, Gott näher zu kommen. Und wenn ich Gott mehr begegnen will, ihm näher kommen will, wenn ich Gott was geben will, dann muss ich von anderen Dingen loslassen. Das geht gar nicht anders. Das ist schon allein mit der Zeit. Ja? Ich kann nicht Gott meine Zeit geben, wenn ich keine Zeit habe, weil ich für alle anderen möglichen Dinge Zeit verbrauche. Ich muss auch hier mich wieder entscheiden, worin investiere ich, wo gebe ich was. Und diese Stelle, wo hier jetzt, und ich bin jetzt fast am Ende, David sich entscheidet, das Richtige zu tun, anstatt das Einfache, wo er sich entscheidet, dafür Gott zu geben, was ihm zusteht, oder das Beste zu geben, anstatt das Geld für diese Scheune selber zu behalten, ändert sich richtig, richtig viel. Ich glaube, David selbst hat sich verändert. Ich glaube, die Situation hat sich verändert. Ich glaube, wenn man weiterliest, erkennt man das, dass sogar über den Tod von David hinaus sich diese Entscheidung noch auswirkt. Einfach nur, könnte man denken, weil David ein Stück Land gekauft hat. Das war alles. Das war eigentlich nicht viel. Aber was sich auch noch verändert hat, ist sein Vermächtnis. Das, was er an seine Kinder, seine Engel, seine Urenkel weitergibt. Vielleicht hat er sogar die Welt verändert. Und ich will euch jetzt erklären, warum ich das behaupte. Und zwar, wenn man weiterliest in 2. Chronik 3, Vers 1, da ist die Erzählung von dem Sohn von David, dem Salomo. Und da heißt es, und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem. Kurze Erklärung. Das Haus des Herrn, damit ist der Tempel in Jerusalem gemeint. Es ist ein sehr besonderer Ort. Ich war auch schon da. Also heute steht leider nicht mehr wirklich viel außer eine Mauer. Aber trotzdem spürt man, dass dieser Ort was Besonderes ist, finde ich. Ja, es ist auch natürlich sehr umstritten. Aber es wurden damals sehr viele Tiere geschlachtet, Opfer gebracht. Jesus wurde dort verurteilt, ja, zum Tod. Der Tempel ist bekannt, auch noch immer politisch diskutiert, gar keine Frage. Juden und Araber streiten sich darum, wem dieses Gebiet gehört, aber alle sind sich einig, es ist ein heiliger Ort. Der Tempel hat die Welt maßgeblich beeinflusst, also wenn man generell mal im Nahen Osten die Geschichte betrachtet und so weiter, spielt der Tempel immer eine ganz, ganz große Rolle. Es wurden Kriege ausgefochten um dieses Gebiet, aber es sind auch Millionen Menschen durch dieses Gebiet, durch den Tempel, durch Jerusalem inspiriert worden, Gott näher zu kommen, weil es eine heilige Stätte ist, weil sie einen konfrontiert mit der Tatsache, dass es ganz viele Menschen gibt, die an einen Gott glauben und mir die Frage stellen, woran glaubst du eigentlich? Und wenn man den Satz hier weiterliest in Chronik, dann heißt es, Salomo fing an, und es ist der Sohn Davids, er fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, und zwar wo? Auf dem Berg Moria, jetzt kommt dieser Berg Moria, wo ist es? Wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stätte, die David auf der Tenne Araunas des Jebusiters zubereitet hatte. Das bedeutet, der Tempel wurde auf dem Stück Land gebaut, das David damals gekauft hat. Weil Gott ihn aufforderte, aufzustehen, hinaufzugehen, den nächsten Schritt zu gehen und David gehorsam war. David hat ein Stück Land gekauft und dachte sich, okay, Gott will, ich soll meinen nächsten Schritt gehen, ich soll dieses Land kaufen. Und Jahre später baut sein Sohn auf diesem Grundstück einen Tempel, der bis heute präsent ist und einen Einfluss hat. Nur um mal deutlich zu machen, was es bewegen kann, wenn wir tun, was Gott sich von uns wünscht, wenn wir tun, was unser nächster Schritt ist. Und wenn Gott es damals konnte, kann er es heute auch noch. Und wenn du jetzt denkst, in deinem Leben, ja, das, also bei David vielleicht, aber in deinem Leben gibt es eine Baustelle oder Themenbereiche oder Dinge, wo ja, da ist eher schwierig, dann lass dir diese Geschichte einfach deutlich machen, dass bei Gott eine schlechte Entscheidung, ein Mord, ein Ehebruch und Misstrauensvotum, Ungehorsam und was alles David auf dem Kerbholz hatte, nicht verhindert hat, dass er neu sich ausrichten konnte auf Gott, die Entscheidung zu treffen, seinen nächsten Schritt zu gehen, zu tun, was richtig ist, anstatt zu tun, was einfach ist. Und Gott zu geben, das Beste zu geben, Zeit zu geben, was gut und richtig ist und was Gott daraus macht, was für ein Segen daraus entsteht. Und ich glaube, dass es bei uns genauso ist. Wenn wir aufstehen, wenn wir unseren nächsten Schritt tun, was sich Gott von uns wünscht, ist viel mehr möglich, als wir es für möglich halten, glaube ich. Gott ist größer. Gott hat alles in seiner Hand und es lohnt sich, ihm zu folgen. Das glaube ich, bin ich fest von überzeugt und ich finde genial, wie das viele von euch schon tun. Ich finde es genial, was wir für einen Unterschied machen, alleine mit diesem Erntedankopfer, das ich vorhin erwähnt habe, wie viel Geld da zusammenkam, wie das einen Unterschied macht, weil Menschen auf dem Herz hatten, das ist richtig, das zu tun, uns auch getan haben. Ja, entstehen daraus Dinge, die wir vielleicht gar nicht für möglich halten. Und ich glaube, so wie bei diesem Beispiel und ganz vielen anderen, erleben wir, wie Gott Menschen verändert. In dieser Gemeinde, also ganz konkret, ganz praktisch, erleben wir, wie Menschen frei werden, wie Menschen aufhören, Dinge zu tun, die sie ewig belasten, wie Menschen frei werden von Süchten, wie Kinder begeistert werden, wie wir Gemeinschaft leben, wie wir erleben, wie die, die sich für Jesus entscheiden und entschieden haben, dazu nächste Schritte zu gehen und das Richtige zu tun, gesegnet werden, wie sich Menschen verändern, so wie bei David, neu anfangen. Was war, das war. Und was war, war vielleicht auch nicht gut, aber das war. Und Gott lässt es auch gut sein und hebt es dir nicht immer vor, sondern sagt, es ist wichtig, wie du dich ab jetzt entscheidest. Und genau dazu möchte ich uns motivieren. Lasst uns nach vorne schauen, hinaufgehen oder nächste Schritte gehen, so wie David. Weil ich glaube, es ist gut, das zu tun, was Gott uns als gutes Prinzip vorgibt, weil Gott uns liebt. Gott ist interessiert an uns. Und er freut sich, wenn wir nächste Schritte gehen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du dich für uns interessierst, dass wir nicht egal sind und dass du dir wünschst, bei all dem, was in unserem Leben nicht gut war, bei allem, was wir falsch entschieden haben, wo wir daneben lagen oder anders machen würden, dass du es uns nicht vorhältst, dass du uns nicht sagst mit erhobenem Zeigefinger, das war aber alles schlecht. Es war schlecht, aber du willst, dass wir ab jetzt nach vorne schauen und aufleben können, damit umgehen können, was war, aber neue Lebensqualität bekommen, dass wir in dir zu einem Leben finden, was überfließt, was erfüllt ist von einer Freude, von einem Frieden, den wir so noch nie vielleicht erlebt haben, der in uns ist und in uns wirkt, weil du in unserem Leben bist. Ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft gibst, du jedem Einzelnen da unterstützt und beistehst, wo wir es brauchen, nächste Schritte zu gehen, im Leben Veränderung zu erleben, über uns selbst hinauswachsen und ganz im Kleinen anfangen, das Richtige zu tun, dir näher zu kommen, Zeit zu nehmen für dich, konsequent zu sein. Ich möchte dich bitten, dass du uns da segnest. Amen.